Ihr werdet erstaunt sein, was Gott euch sagt. Ich bin erstaunt, was Gott sagt. Du stehst nämlich in deiner Berufung jeden Tag, jede Minute, jede Stunde. Jeden Tag stehst du in deiner vollen Berufung. Jeden Tag ist Jesus in seiner vollen Herrlichkeit in deinem Leben. Nur du bist manchmal zu dumm, das zu merken. Aber heute Morgen hoffe ich, dass ich euch das mal zeigen darf, wie relevant das ist und wie wir manchmal einfach nicht verstehen, warum manche Wege so komisch gehen und wir denken, wir verlaufen uns und Gott sagt, das ist mein Plan, da ist mein Weg, da ist mein Licht und ich bin bei dir. Ich führe dich. Du stehst jeden Tag in deiner Berufung. Gott schaut auf zwei Dinge, auf unsere Hingabe und auf unsere Treue. Sind wir treu an dem Ort, wo wir hingestellt sind und sei er noch so bescheiden? Oder sind wir ständig am Maulen und das ist alles langweilig und schon wieder die Gabi predigt und muss ich das alles ertragen? Oder sagen wir, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Darauf schaut Jesus. Und er sagt, ich habe dich erkauft, du bist mein Eigentum, ich gehöre nicht mehr mir selber. Und du darfst sagen, verändere mein Wesen, Jesus. Verändere du mich in dein Bild. Das ist, was du sagen kannst. Mehr kannst du eigentlich schon gar nicht mehr machen. Jetzt möchte ich euch mal einen Mann vorstellen aus der Bibel, der mitten in seiner Berufung stand, hat es voll nicht geschnallt. Echt nicht. Und der war der Stärkste in seiner Berufung. Und zwar lese ich euch aus Hiob, Kapitel 1, Vers 1. Hiob, Kapitel 1, Vers 1. Im Lande Uz, übrigens, ich lese aus der neuen Übersetzung, die gibt's am Büchertisch, die solltet ihr euch holen, Neues Leben, vom Hensler Verlag. Voll krasse Bibel, gut. Im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig, hört jetzt genau zu, es ist ganz wichtig. Er war rechtschaffen, das heißt, dieser Mann hat alles richtig gemacht. Der hat aufrichtig gelebt. Jeder hat gemerkt, der war ehrlich. Der hat nicht so halbe Lügen gemacht, sondern immer ehrlich. Er war aufrichtig, gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Hey, die wenigsten von uns können das von sich sagen. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter, 10 Kinder, eine ganze Menge. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Vor allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Wir würden heute sagen, der Mann war ein Tycoon. Der hatte ein Mega-Unternehmen mit paar tausend Angestellten, mit so und so viel Fahrzeugen, mit einem riesen Fuhrpark, mit vielleicht wie Otto, ein riesiger Versandhandel. Der Typ war absolut spitze. Und er hatte einen untadeligen Charakter. Jedes Jahr luden Hiobs Söhne ihre Brüder und Schwestern an ihrem jeweiligen Geburtstag zu einem großen Fest in ihr Haus ein. Das ist eine schöne Geste, sollten wir mehr machen. Danke Sieghard für die tolle Torte. Bei dieser Gelegenheit, auch wenn wir gefastet haben, bei dieser Gelegenheit aßen und tranken sie zusammen. Ja, er war ganz süß. Er hat Torte gekauft und da waren einige von uns am Fasten. Und das war eigentlich eine Enttäuschung für ihn. Aber wir haben das geschätzt, dass die Torte da stand. Wenn das Fest vorüber war, ließ Hiob seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Er stand früh morgens auf und brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar, denn er sagte sich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott insgeheim gelästert. So machte es Hiob jedes Mal. Boah, der Typ war voll gut drauf. Der hat seine Kinder geliebt, der hat seinen Kindern Opfer gebracht, der hat Gott geopfert, der hat alle Menschen geliebt, der war untadelig und es war alles perfekt. Wir würden sagen, der Mann war gesegnet. Und jetzt kommt eine Geschichte, die keiner von uns hören wird, die aber tatsächlich stattfindet im Himmel. Und jetzt hört euch mal an, was im Himmel tatsächlich passiert. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam der Satan. Woher kommst du? Fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete, ich bin auf der ganzen Erde umhergezogen. Da fragte ihn Gott, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Könnt ihr Gottes Herz spüren? Voller Stolz sagt er, hey, da ist einer, der tut, was ich sage. Hey, auf den bin ich stolz, sagt Gott. Und der Satan, dem nervt das kolossal. Er ist rechtschaffen, sagt Gott, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortet dem Herrn, Ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat ja auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie, seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt. Sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Und jetzt beginnt ein richtiger männlicher Wettstreit zwischen Satan und Gott. Der Satan sagt, pass mal, was? Ja, pass mal auf. Wenn du dem Typ alles nimmst, was jetzt im Augenblick so toll aussieht, dann wird er sagen, Gott gibt's nicht, und dann lässt er von dir los. Und jetzt sagt Gott etwas. Und jetzt müsst ihr genau zuhören, weil das ist einige Geschichten, die hier anwesend sind, laufen genau so. Gut, sagt der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selbst aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Weißt du, dass Gott genau weiß, was heute Morgen mit dir passiert ist? Weißt du, dass er genau weiß, in welcher Situation du stehst? Und dass er Dinge zulässt, gar nicht mal um dir zu sagen, du bist ein böses Mädchen, sondern weil da zwischen den beiden im Himmel etwas losgeht, weil der Herr beweisen will, dass seine Liebe über allem steht. Nimm den Menschen alles weg und sie werden mich trotzdem lieben. Es wird nicht abhängig sein von deinen Umständen, ob du zu mir hältst. Und genau das passiert jetzt. Es wird ganz spannend. Der Hiob nimmt ihn jetzt, und jetzt kommt die Geschichte, und ihr wisst, einige wissen sie, aber ich möchte mal für die lesen, die Bibel nicht lesen. Während der Mann noch sprach, kam, ist zu weit, Vers 13. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben, als die Sabäer uns plötzlich überfielen, sie raubten mit uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Deine Firma ist abgebrannt, gerade eben. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Deine ganze Flotte ist gerade eben untergegangen. Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete, drei Räuberbanden von den Chaldäern haben deine Kamele gestohlen, deine Knechte umgebracht. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, stellt euch jetzt die Geschichte vor, folgt ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf, traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat all deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger im Kommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf, zerriss seine Kleider, erschor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leibe meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben, der Herr hat mir alles genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. 10 Kinder auf einen Schlag tot. Alles weg. In einer Minute ist dieser steinreiche Tycoon ein bettelarmer Mann. Aber nicht nur arm, sondern er ist in seiner Seele tief verletzt. Und er ist gekränkt und er ist total alleine und isoliert. Und er fragt sich sicherlich, was ist passiert? Was passiert jetzt? Ist der Teufel gegen mich aufgetreten? Und tatsächlich ist der Teufel gegen ihn aufgetreten. Ja, persönlich. Aber es geht ja noch viel schlimmer. Der Teufel geht zurück zu Gott. Ich erzähl's mir jetzt mal ganz kurz. Der Teufel geht zurück zu Gott und sagt, Hiob, der dient dir immer noch, ja? Du hast ja auch seine Gesundheit geschont. Nimm ihm jetzt seine Gesundheit und dann wirst du sehen, er wird dich verlassen. Und Gott sagt, du darfst ihn anrühren, aber du nimmst ihm nicht das Leben. Und jetzt passiert Folgendes. Der Satan antwortete dem Herrn, bisher ist er noch mit heiler Haut davon gekommen. Wenn er damit sein Leben retten kann, gibt es ein Mensch alles her, was er besitzt. Doch nimm ihm seine Gesundheit und er wird sich bestimmt von dir lossagen. Gut, sagt der Herr zum Satan, mach mit ihm, was du willst. Nur das Leben darfst du ihm nicht nehmen. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn, suchte Hiob von Kopf bis Fuß mit ekelerregenden Geschwüren heim. Welche Krankheit würdet ihr sagen, ist das gewesen?
Krebs, ja. Geschwüren von Kopf bis Fuß.
Egal, wie die jetzt medizinisch heißt. Jedenfalls, der gute Mann war sichtbar krank. Und es war so schlimm mit ihm, dass es heißt, und daraufhin setzte Hiob sich mitten in die Asche und kratzte sich mit einer Tonscherbe. Seine Frau sagte zu ihm, willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Jetzt kommt noch eine Ehekrise. Gibt's noch Schlimmeres? Doch Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Und jetzt kommt die Gemeinde. Die Gemeinde kriegt mit, was passiert. Ein Riesenskandal. Unser reichster Mann aus der Gemeinde hat jetzt ein Riesenproblem. Wie lösen wir das? Und jetzt kommen die engsten Freunde erst einmal schon mal zu Besuch. Die kommen. Hiob hatte drei Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Nama. Als sie erfuhren, welch Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam. Sie wollen jetzt alles lösen, ihn zu besuchen. Sie brachten aus ihren Heimattoren auf, aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, ihr müsst euch diesen eleganten, in Bossanzügen gestylten Mann vorstellen. Und jetzt liegt der dort im Schmutze, in der Asche und kratzt sich blutig. Wir haben es gesehen. Du weißt, wie so ein Bettler aussieht am Straßenrand. Ich auch. Das sieht ekelerregend aus. Man möchte den nicht berühren. So eklig ist so eine Situation. Dieser gestylte, in Bossanzügen Typ sitzt in der Asche. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub auf den Kopf. Dann saßen sie 7 Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid so groß war für Worte. Sie waren entsetzt, was mit diesem Mann passiert war. Und jetzt beginnen sie, ihm Ratschläge zu geben. Schließlich begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und er fängt an zu sagen, dass er nicht glaubt, dass das alles gut war, dass er überhaupt auf die Erde gekommen war. Und er fällt in eine tiefe Depression. Und das ist auch sehr verständlich, oder? Er fällt in eine Depression und er fragt sich, warum schenkt Gott den Ermüdeten Licht und lässt die Verbitterten leben? Sie sehnen sich nach dem Tod, doch er kommt nicht. Sie suchen den Tod eifriger als einen verborgenen Schatz und sind glücklich, wenn sie den Weg ins Grab finden. Er wird depressiv. Depression ist, wenn du nicht mehr verstehst, warum alles so passiert. Und er wird hoffnungslos. Und jetzt kommen seine süßen Freunde. Eliphas erster Freund antwortet, wirst du mir geduldig zuhören, wenn ich es wage, ein Wort an dich zu richten, denn ich kann nicht länger schweigen. Früher hast du vielen Menschen Mut gemacht. Du hast sie gestärkt, deren Hände kraftlos waren. Wer in Stolpern geriet, den richteten deine Worte auf. Und wer beinahe in die Knie ging, fand bei dir Halt. Der Mann hat gelernt, wie man gut redet. Erst einmal Lob geben, erst einmal das Gute aufzählen, was der andere getan hat. Doch kaum bricht das Unglück über dich herein, verlierst du den Mut. Trifft es dich selbst, bist du entsetzt. Macht es dich nicht zuversichtlich, dass du Gott stets gefürchtet hast? Erfüllt es dich nicht mit Hoffnung, dass dein Lebenswandel immer untadelig war? Denk einmal darüber nach, kann denn der Schuldlose zugrunde gehen? Wann wurde der Aufrichtige je vernichtet? Aus Erfahrung weiß ich, wer Unheil plant und Böses sät, der wird Unheil und Böses ernten. Ich möchte euch warnen an dieser Stelle und uns alle. Wenn wir Menschen begegnen, die im Augenblick durch eine Zeit gehen, wo Gott sie durch eine Phase bringt, wo es sehr, sehr brenzlig ist, dass wir nicht aus unseren Erfahrungen heraus immer unseren Ratschlag geben und meinen, wir wüssten jetzt eine Notlösung für diese Situation. Es geht um was ganz anderes hier. Es geht gar nicht darum, dass sie diesen Menschen jetzt retten sollen. Gott will überhaupt nicht, dass die jetzt ihr Geld zusammenlegen und sagen, wir bauen ein Sanatorium für ihn. Und dann holen wir die Spezialisten und wir müssen unbedingt sehen, dass der gesund wird. Sie bekommen jetzt hier, von allen Seiten kommt jetzt Ratschläge. Und wisst ihr, wer die Geschichte des Ende weiß, der weiß, wie Gott sich aufregt über die Freunde. Er ist am Ende so wütend auf die Freunde, dass er nicht mal mehr ihre Gebete erhört. Gott ist wütend über diese Freunde. Weil die sich wagen, ihre ganze Weisheit, die sie über Jahre angesammelt haben, in diesen Fall hineinzureden. Und haben kein Recht dazu und nicht mal einen Auftrag dazu. Und ich frage mich, wie viel die diskutiert haben, wenn sie dann auf dem Weg zur Toilette waren oder bei der Dusche oder wo immer sie gerade waren. Vielleicht waren sie in einer Pension. Und was die am Abend diskutiert haben. Meinst du nicht, das ist, weil er Sünde getan hat? Wahrscheinlich hat er heimlich das Geld genommen. Wahrscheinlich hat er. Und sie haben wahrscheinlich spekuliert. Bildmäßig. Bildzeitungmäßig. Eliphas sagt, kann ein Sterblicher gerechter sein als Gott? Wende dich an Gott. Er kann Unergründliches tun. Dir wird es wieder wohlgehen. Bete mehr. Tu doch mehr. Ein anderer sagt vielleicht, Mann, wir müssten jetzt einen Befreiungsdienst haben. Wenn wir jetzt einen Befreiungsdienst hätten, könnten wir alle Mächte binden und dann wäre der Mann frei. Anderer sagt, wenn wir doch noch die Elsa hätten, die würde jetzt alles regeln. Versteht ihr? Ein anderer hat einen neuen Ratschlag. Und sagt, wenn wir doch nur mal zusammen einen geistlichen Kampf führen würden, dann würden wir diese Mächte jetzt alle binden können. Warum ist hier keiner, der richtig weiß, wie das geht? Und so diskutieren sie jetzt hier diese drei Freunde die ganzen Kapitel lang. Und habt ihr schon mal gemerkt, die Geschichte von Hiob wird in 6 Versen erzählt. Und dann geht es los in der Diskussion dieser wahnsinnigen Freunde. Und zwar über 40 Kapitel diskutieren die, was Hiob wahrscheinlich falsch gemacht hat. Und warum er noch nicht gerettet ist und warum er nicht Hilfe erfährt. Und Gott schreibt das alles auf. Und wisst ihr, wo das steht, in welchen Kapiteln? Mitten in der Bibel. Und zwar jedes Wort hat Gott aufgeschrieben. Hiob stand mitten in seiner Berufung. Und keiner hat es geschnallt. Dann kommt der zweite Freund, dem geht's jetzt noch besser, der hat noch eine gute, bessere Idee. Deine Kinder haben gesündigt und deshalb seid ihr bestraft. Da ist eine Erblinie, ein Erbfluch auf dir. Und deswegen ist die Strafe jetzt auf dich gekommen. Dann wird's noch besser. Dann Zophar, das muss ich euch vorlesen, da habe ich nicht mal niedergeschrieben, weil ich gedacht habe, das ist so brutal. Kapitel 11. Ich lese euch das nur mal, damit vielleicht erkennen wir uns manchmal wieder, wie wir dann so manchmal Ratschläge haben und was wir alles retten wollen. Darauf antwortete Zophar aus Nama, muss diesen Redestrom nicht irgendjemand Einhalt gebieten? Wie könnte ein solcher Schwätzer Recht behalten? Soll dein Gefasel uns etwa mundtot machen, damit du Gott verhöhnen kannst, ohne dass dich jemand zurechtweist? Du behauptest, was ich sage ist richtig, ich stehe schuldlos vor Gott da. Ich wollte, Gott selbst würde das Wort ergreifen und dir widersprechen. Der fängt jetzt an, sich aufzuspielen wie der liebe Gott und sagt, was du da sagst, ist Gotteslästerung. Was hast du da eigentlich gemacht? Ich muss dir jetzt mal sagen, wo es wirklich lang geht. Und der fängt jetzt an, mit Korrektur höchster Kaliber auf ihn einzuschießen. Ich wollte, Gott selbst würde das Wort ergreifen und dir widersprechen. Er würde dich die verborgenen Tiefen der Weisheit lehren, die für den menschlichen Verstand nicht leicht zu verstehen sind. Hör mir zu, ich bin mir sicher, dass Gott dich weit weniger hart bestraft, als du es verdient hast. Stellt euch das mal vor. Was für ein Übermut und Hochmut. Kannst du Gott in seiner Tiefe ergreifen? Hier ist jemand, der eine tiefe Erkenntnis von Gott hat. Aufpassen. Manchmal sind wir zu tief. Der liebe Gott ist da nicht mehr in der tiefen Erkenntnis. Aufpassen. Und jetzt kommt Elihu. Das war ein der jüngsten von diesen drei Freunden. Und der wagt es auch lange Zeit nicht zu reden. Aber als er dann endlich dran ist, ziemlich am Ende der ganzen Kapitel, und dieser Elihu sagt, Gott erzieht den Menschen durch Schmerzen. Da haben wir es wieder. So wie du dein Leben geführt hast, so geht es dir jetzt. Oh oh. Wie oft haben wir das vielleicht schon gesagt? Die Wahrheit war eine ganz andere. Gott und Satan hatten eine Auseinandersetzung. Und Gott wollte, dass seine Liebe sichtbar wird dem Satan. Er wollte beweisen, mein Sohn, egal wie es ihm geht, wird mich lieben, weil er mich kennt. Ich habe ihm Gutes getan und ich habe ihn durch Zeiten führe ich ihn jetzt, wo nichts Gutes kommt. Gar nichts Gutes da ist. wo alles aussichtslos ist, wo sogar die eigenen Freunde ihm zu Feinden werden. Und trotzdem wird er mich nicht verlassen. Und wisst ihr, dass das seine Berufung war? Das war Hiobs Berufung, durch die 6 Monate Elend zu gehen. Man sagt, dass es ungefähr nur so eine Zeit war. Nicht lange. Aber natürlich hart. Wir wollen es hier nicht unterschätzen. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter in Kapitel 42. Das ist fast schon am Ende. Denn jetzt geht es an eine, ihr müsst die selber mal durchlesen, Hiob, man kann das nicht alles im Einzelnen lesen jetzt. Das würde den Rahmen hier heute Morgen sprengen. Ich möchte nicht die Zeit darüber nehmen. Und jetzt am Ende, in Kapitel 42, sagt Hiob zu Gott, beziehungsweise jetzt muss ich, nein, Entschuldigung, ich muss noch Kapitel 41 erwähnen. Jetzt fängt Gott an zu reden. Vers 4, Kapitel 40 schon. Gott fängt an zu reden. Und wisst ihr, was Gott sagt? Hallo, Hiob. Übrigens ist es interessant, dass man nach einer Fastenzeit Gott wesentlich lauter hört als vorher. So geht's mir. Ich bin morgens aufgewacht an einem Morgen und dann habe ich aus meinem Mund geredet, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Und dann hat Gott mit so einer Lautstärke gesprochen, dass ich gedacht habe, der Lautsprecher ist zu laut. Wir sollen Gott hören. Wir sollen ihn ganz klar hören. Und ich glaube, Hiob konnte Gott klarer hören nach der Zeit des Elends als jemals zuvor in seinem Leben. Der hat gefastet. Der hat mehr Stunden gefastet und geweint, als wir uns das zusammen denken können. Und die haben da ganz schön gestritten und gezofft mit den Freunden. Und alle waren da am Retten und am Tun. Und ich sage dir, ich warne dich, wenn du versuchst, hineinzugreifen in das Leben eines anderen Menschen, so nach dem Motto, dem müssen wir doch jetzt unbedingt helfen, weil der Arme geht doch unter, der stirbt doch, keiner tut was. Wir dürfen es nur tun, wenn wir Gottes Auftrag haben. Wenn die den Mann rausgeholt hätten aus dieser Situation, wäre Gottes Plan nicht zum Ziel gekommen. Weil Gott hatte einen gewaltigen Plan. Er wollte, dass dieser Mann ihn kennenlernt wie kein anderer Mensch auf Erden. Dieser Mann sollte aufstehen als ein Zeugnis für die ganze Welt und Millionen von Menschen, Milliarden, lesen seine Geschichte heute noch und nehmen Mut daraus, dass in allem Elend, wo 1000 Ratschläge nicht funktionieren und kein Ausweg scheint, Gott auf dem Thron sitzt. Du stehst mitten in deiner Berufung, wenn du im Feuer des herrlichen Gottes stehst. Und jetzt in Kapitel 40, danach sprach der Herr zu Hiob, will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten? Der Mann, der Gott zurechtweist, soll nun antworten. Jetzt geht Gott auf Hiob zu und er sagt, hallo Hiob, willst du mir sagen, was ich zu tun habe? Ich tue, was ich tue, wenn ich es tue. Und da kannst du nichts abkürzen und nichts verlängern, da wirst du nichts dazu tun und auch nichts wegtun können. Weil ich bin Gott und ich bin auf dem Thron. Und ich kenne dich und du kennst mich und wir beide reden jetzt mal ganz offen miteinander. Denn ich habe die Welt geschaffen, sagt Gott. Ich habe alles aus dem Nichts gemacht. Ich habe gesprochen und es war da. Ich habe dem Wal seinen Platz im Meer gegeben und ich weiß, wie der Elefant entstanden ist und wie die Maus funktioniert. Und kannst du mir sagen, ob du das auch kannst? Und Gott spricht ziemlich klar zu ihm. Einige Verse. Tritt vor mich wie ein Mann, sagt Gott zu ihm. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen, mich für schuldig erklären, nur damit du Recht behältst? Besitzt du die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernder Stimme reden wie er? Nun, dann schmücke dich mit Hoheit und Pracht, bekleide dich mit Majestät und Herrlichkeit, lass deinen Zorn hervorbrechen, finde jeden, der stolz ist und drücke ihn nieder. Siehst du einen Hochmütigen, dann zwing ihn auf den Boden und wirf die Gottlosen an den Ort, wo sie hingehören. Lass sie alle im Staub versinken. Bedecke ihr Gesicht mit dem Leinentuch. Dann würde selbst ich dich loben, weil du mit deiner rechten Hand den Sieg errungen hast, sagt Gott zu Hiob diese Verse. Wenn du das kannst, dann zeige mir, dass du Gott bist. Und Hiob wird kleiner und kleiner und kleiner. Wir sagen klein mit Hut. Und schließlich sagt Hiob, Kapitel 42. Da antwortete Hiob dem Herrn. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Im Feuerofen hat er eins gefunden. Gott kann alles. Er ist noch nicht raus. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du sagst, hör zu, ich will reden. Ich stell dir Fragen, ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Jetzt sagt Hiob, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Und ich möchte heute Morgen mal sagen, viele kennen Gott nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Er hat noch seine Beulen, er hat noch Krebs. Der Arzt sagt, er wird sterben. Die Kinder sind tot, die Frau, die meckert. Er sitzt noch in Armut, er hat Schulden ohne Ende. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Ich habe mich gegen dich erhoben, Gott, verzeih mir. Und dann heißt es Schluss, der Herr segnet Hiob. Jetzt kommt die Wende. Nachdem der Herr seine Rede an Hiob beendet hatte, sagte er zu Eliphas aus Teman, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht richtig vor mir gesprochen. Im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Nehmt 7 junge Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch dar. Mein Diener Hiob, Gott ist immer noch stolz auf ihn, soll für euch beten. Nur seinetwegen will ich euch eure Unbesonnenheit nicht anrechnen, denn ihr habt nicht richtig vor mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuhach und Zophar aus Naama taten, was der Herr ihnen befohlen hatte, und der Herr erhörte Hiobs Gebet. In seiner Not betet er jetzt für seine skurrilen Freunde, wollte ich sagen. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Seine Brüder und Schwestern, früheren Freunde, strömten herbei, aßen mit ihm in seinem Haus. Sie bezeugten ihm ihr Mitleid und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder von ihnen brachte ihm ein wertvolles Goldstück und einen goldenen Ring mit. So segnete der Herr Hiob weitere Lebenszeit, noch viel mehr als sein vorheriges Leben. Denn jetzt besaß er 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Ochsengespanne und 1.000 Eselinnen. Nachdem bekam er 7 Söhne und 3 Töchter. Wieso sind das doppelt so viel? Weil er die 10 schon hatte. Die waren nämlich im Himmel. Jetzt hat er doppelt so viele Kinder, 20 Kinder. Hiob nannte seine erste Tochter Jenina, die zweite Kezia und die dritte Keren Habuch. Im ganzen Land fand man keine schöneren Frauen wie die Töchter von Hiob. Und der Vater bedachte sie und ihre Brüder mit Erbbesitz. Hiob lebte danach noch 140 Jahre. Wir müssen diese Geschichte auch mal lesen. Er sah 4 Generationen seiner Kinder und Enkel. Dann starb er als ein alter Mann nach einem langen und erfüllten Leben. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Und das lebt er. Ist das nicht faszinierend? Wie Gott einen Mann, und wisst ihr, das andere war alles nicht wichtig. Seine großen Unternehmungen, seine Gebäude, die er dann errichtet hat, seine großen Scheunen, die die besten waren in der ganzen asiatischen Welt, seine fantastische Bewirtschaftung der Felder, all das war Gott alles unwichtig. Aber das war sein ganzes Leben. 6 Monate von seinem Leben war seine Berufung. Er sollte einen Wettstreit im Himmel wettmachen. Und er sollte beweisen, dass er im Elend Gott genauso preist wie in der Reichtumszeit und wo es ihm so richtig gut geht. Und Gott hat gewonnen. Er stand vor Satan am Ende der Geschichte, das steht da nicht. Und er hat gesagt, Satan, siehst du? Edge, meine Kinder, die mich lieben, halten durch, ob du es willst oder nicht. Sie halten zu mir. Und darum ging es Gott. sie halten zu mir. Und ich segne sie, wenn ich sie segne. Und ich werde ihnen Elend geben, wenn ich es zulasse. Und sie werden trotzdem bei mir bleiben. Satan, du hast grundlegend verloren. Du wirst niemals siegen. Und er wird niemals siegen. Und heute, wenn du im Feuer stehst und einige stehen es, dann denke nicht, dass das Elend gegen dich gekommen ist, weil die Erbfluglinie ist und weil der Teufel so schlimm ist und weil die Dämonen mächtiger sind als Gott. Hallihallo, der Teufel ist nicht mächtiger, die Dämonen sind nicht mächtiger. Radiert das mal aus euren Köpfen. Der Herr sitzt auf dem Thron und wenn er regiert, dann regiert er. Der ganze Prozess war nur zu erkennen, Gott ist heilig und gerecht und er bringt alles zum Ziel und ich halte durch, ob es mir gut geht oder nicht, ich halte an ihm fest und wenn es bis zum Letzten geht und keiner von euch hat 10 Kinder verloren, allen Besitz, alles verloren, einfach so auf Schlag an einem Tag. Während der eine noch redete, kam schon der Nächste. Deshalb nennt man es eine Hiobsbotschaft. Und jetzt wisst ihr, was eine Hiobsbotschaft ist. Eine Hiobsbotschaft ist Gottes Berufung in deinem Leben. Und für manche ist es nur dieser eine Teil. Und Gott war die Geschichte so wichtig, dass er alles niedergeschrieben hat. Und für uns, die wir nicht in einem Elend stehen, aufpassen, was wir sagen und tun. Wenn wir die Person herausretten aus ihrer Elendssituation, kommt Gott nicht zum Ziel. Weil die Wette war im Himmel, er hält durch bis zum Ende. Er kriegt kein Sanatorium, er kriegt keine schöne Situation. Wir werden ihm nicht jeden Tag nur liebevoll die Arme um ihn legen und sagen, ach Hiob, ich hab dich trotzdem lieb, ich hab dich trotzdem lieb. Hiob musste durch. Hiob musste durch, weil Gott es so wollte. Und danach wusste Hiob, wer Gott ist. Anders als seine 3 Freunde. Die hatten ihn immer noch nicht erkannt. Die blieben in ihrer religiösen Lehre, was sie alles an Erfahrungen gesammelt hatten. Lasst uns Gott dieses Jahr ganz neu begegnen. Lasst uns ihn wirklich sehen. Und wenn du das willst, und mein Mann und ich, wir können das bezeugen, wir haben Gott gesehen. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir sind durch viele Tränen gegangen. Und diese Zeiten, wo wir so richtig durch den Mist mussten, ich wollte es am liebsten das andere Wort nennen, diese Zeiten, das waren unsere Berufungszeiten. Da haben wir Quellen gegraben. Und aus denen trinke ich heute noch. Aus den Zeiten, ne Uli, wo es einem so richtig Mist geht. Das sind die Quellen. Da trinken wir, wenn wir denn durchhalten. Und ich wollte euch mal ermutigen zu schauen, hier gibt es Menschen in unserer Gemeinde und wir haben ja gerade da hinten diese 89-Jährige gesehen, die jetzt nächstes Jahr 90 wird, Tante Ilse unten, kleine Ilse. Die kleine Frau, die ja nun wirklich auch klein ist von ihrer Statur her, Tante Ilse, wenn du mich hörst, du weißt, ich hab dich lieb. Diese kleine Frau hat nichts anderes gemacht, ihr ganzes Leben, also wirklich fast nichts anderes gemacht, außer von Tausenden von Menschen die Wäsche gewaschen. Von allen Berühmtheiten, die schon hier waren. Und die freuen sich immer alle riesig, die fragen immer, lebt Ilse noch? Wäscht sie meine Wäsche? Alle Gastsprecher, die wir hier je schon hatten, die haben von ihr die Wäsche gewaschen gekriegt, mit viel Liebe und ganz akkurat und ganz toll gemacht. Aber das ist ihr Dienst, das ist ihre Berufung. Da hat sie gedient. Und die wird mal im Himmel eine dicke Krone haben, die werden wir gar nicht tragen können. Und ich hoffe, dann hat sie wieder neue Kraft. Das wird sie haben im Himmel, denn sie hat eine endlose Kraft. Diese Frau ist schwerbehindert. Die hat einen Ausweis schwerbehindert. Die hätte ein Recht gehabt, immer Vorteile zu haben. Freien Eintritt in die meisten Veranstaltungen. Freie Bahnfahrt. Alles, was so einem Schwerbehinderten zusteht. Bringt immer mal bitte meine Tasse. Ich kann die nicht mehr tragen. Kannst du mich mal bitte zum Arzt fahren? Ich kann nicht mehr alleine. Tante Ilse, nein. Kann ich was für dich tun? Hast du deine Gardinen schon gewaschen? Wieso hast du die alleine gewaschen? Die will ich für dich waschen. Stimmt's, Elfriede? Sie nervt uns von morgens 5 bis abends, ob wir denn nicht noch was zu waschen haben. Ob wir denn nicht noch etwas haben für sie, was sie tun kann. Die Frau nimmt sich keine Minute, ich meine, sie schläft inzwischen einige Stunden, die sie braucht, aber sie nimmt sich keine Ruhe für sich. Und dann fragt sie irgendwann mal, darf ich mal einen Tag frei machen? Sie ist Rentnerin seit langem. Sie darf frei machen, so oft sie will. Das sage ich auch immer wieder. Du hast eigentlich immer nur Urlaub. Aber sie tut es aus Liebe zu Jesus. Das ist eine Berufung. Oder Elfriede da oben. Gleiche Geschichte. Weiter. Ne? Auch ihr Leben hier verbracht. Das ist eine Berufung. Manche fragen immer, was ist meine Berufung? Und dann laufen sie an ihrer Berufung vorbei. So richtig elegant. Deine Berufung ist dein Leben, dein ganz normales Leben. Tue es mit aller richtigen Herzenshaltung. Was war Hiobs Berufung? Was war Hiobs Berufung? Treu zu sein, durchzuhalten. Was war es noch? Treu, ja, haben wir schon gesagt. Hoffnungsträger, richtig, ein Hoffnungsträger. Das war seine Berufung.
Ermutigung für die, die in dem Mist gerade drinstehen.
Ja, ein Ermutiger zu sein, das wusste er gar nicht. Dass seine Geschichte aufgeschrieben wird und dass Milliarden von Menschen sie lesen werden, hat er keine Ahnung gehabt. Wie bitte? Richtig, für 1000 Generationen nach ihm war ein Segen. So entsteht ein Segen. Durchzuhalten. Wie wichtig war seine Haltung? Steffi, wie wichtig war seine Haltung, dass er sich seine Attitude, verstehst du, was ich meine? Seine moralische. Ja. War Gott beeindruckt, dass er depressiv wurde? Nö. War Gott gar nicht drauf eingegangen. Dass er depressiv wurde. Dass er gesagt hat, warum bin ich geboren? Am liebsten wäre ich gestorben. Ne? Das war Gott gar nicht beeindruckend. Er wusste, dass dieser Mann diese Talfahrt geht. Das war für ihn überhaupt nicht beeindruckend. Gott wollte, dass dieser Mann am Ende ihn sieht. Ihn sieht und weiß, wer er wirklich ist. Und dass er aller Welt erklärt, wer er ist. Das war Gottes Plan. Und was haben seine Freunde verkehrt gemacht? Die Ratschläge, ja. Richtig, die haben den Willen Gottes nicht erkannt. Amen. Und Hiob war transparent. Der hat das alles gesagt, was er wirklich geglaubt hat. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört. Lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen geredet hast zu uns. Herr, du hast zu meinem Herzen wieder neu gesprochen, dass manchmal unser vorschneller Rat, unser vorschneller Schluss völlig daneben ist, weil dein Plan so viel höher ist. Herr, hilf uns, dass wir einander begegnen mit Ehrbietung, mit Liebe, mit Achtung, aber nicht immer diesen Rettersinn haben, dass wir denken, wir müssen alle gleich irgendwie retten, sondern manchmal einfach mit ihm durchhalten, bei ihm sein, ihn trösten, auferbauen, aber nicht mit weisen Ratschlägen erschlagen. Herr, ich bitte dich, gib uns eine Haltung wie deine. Du hältst das Elend dieser Welt durch. Das erstaunt mich immer wieder. Aber du tust es, weil du weißt, du wischst alle Tränen am Ende ab. Und dann wird das Ende gekrönt. Und das Ende wird wichtig sein. Und die Zwischenstationen, die waren wichtig. Herr, ich danke dir für die Berufung Hiobs. Und ich bete, dass wir in unserer Berufung nicht weglaufen, sondern festbleiben, dranbleiben, standhalten und unsere Haltung, unsere innere Haltung nicht verändern. Du hast gegeben, du hast genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen und Amen.